habe mich gesundheitlich komplett durchchecken lassen und bei diesem Gesundheitscheck kam raus, dass ich echt Glück hatte. Ja, wir reden hier um den Erhalt von einer Profilizenz. Und was hätte ich denn damit gemacht?
Nix.
Olympia-Qualifikation?
Ich sag's dir, ich habe immer ein Problem, wenn jetzt einer kommt mit 25, will mit 3 Gramm Stoff auf die NAC Süd, das funktioniert mit mir nicht. Da bin ich raus, da sehe ich den Sinn auch nicht dahinter, weißt du, das ist so.
Bloß, ich wusste ja schon, was da vorher schon drin war. Ich weiß auch, was andere da gemacht haben, wo ich kann jetzt nicht so ins Detail gehen, aber ich zum Teil ja auch aus anderen Quellen weiß, was die so zu Hause hatten, obwohl die nichts verkaufen. Da kann ich mir vorstellen, was die dann alles selber nehmen.
Und an alle die Hater da draußen, die es besser wissen, die meinen, ihm Ratschläge geben zu müssen. Leute, haltet euch zurück. Ihr habt keine Ahnung. Hey, wenn ihr nicht einen Meter in seinen Stiefel gegangen seid, dann haltet euer Maul.
Auch, ich habe auch gewisse Sachen, die ich gar nicht mehr nehmen würde, auch wenn ich jetzt nochmal angreifen würde. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einer neuen Folge von unserem geliebten Doc Talk. Und heute wieder mit der Stammbesetzung und einem hochkarätigen Gast, würde ich doch mal sagen.
Und durchaus.
Ich sag mal, hallo lieber Markus Hoppe. Wahrscheinlich werden die meisten dich jetzt auch kennen. Ich sag mal erstmal in die Runde, wie geht's dir? Lange nicht mehr gesehen.
Erstmal hallo Mike. Hi Sascha, grüß dich. Ja, tatsächlich, wir haben uns länger live nicht mehr gesehen. Ich glaube, Mike habe ich das letzte Mal gesehen, noch auf dem Wettkampf irgendwo bei uns in der Gegend mit deiner Perle.
Das war sonst, Frühjahrssaison 25.
Ja, genau, richtig. Wo sie noch
kurz du auf dem Parkplatz mit einem total niedlichen Hund.
Richtig, genau, das war ich. Das war hier in der Bad Dürm um die Ecke. Ja, ich lebe noch tatsächlich. Ich mache auch immer noch ein bisschen Bodybuilding, so für mich. Aber ich habe mich so ein bisschen von der Szene abgewendet. Jetzt nicht aus Hass oder Gräuel, sondern einfach, weil ich denke, ich muss mich da ein bisschen weiterentwickeln. Ich muss gucken, wo der Weg hinführt. Und man kann halt nicht ewig in dieser Bodybuilding-Bubble rumhängen, ohne einen Schaden davon zu tragen, wenn ich es mal nett ausdrücken möchte. Und deswegen habe ich da so ein bisschen meinen Rücken dazu gewendet. Ich habe nie vergessen, woher ich komme. Und ich stehe auch dazu, woher ich komme. Aber mit so einer gewissen Distanz auf die ganze Sache kann man mit einem gewissen Lächeln das Ganze ein bisschen betrachten und auch entspannter, mit weniger Druck. Und so macht mir das Ganze jetzt auch wieder Spaß.
Ja, ich meine, das ist ein ganz guter Einstieg eigentlich auch ins Thema. Wir wollen heute mal so ein bisschen reden darüber, was kommt nach der aktiven Wettkampfzeit. Wir haben jetzt hier dreimal Ü40 sozusagen, dreimal wahrscheinlich nicht mehr auf der Bühne, so wie es aktuell ausschaut. Bei Mike, mir ist das ja eigentlich ein ähnlicher Verlauf wie jetzt bei dir. Würde ich jetzt mal sagen, und wir haben das ja schon öfters in anderen Podcasts thematisiert.
Bisschen andere, mein Höchststand.
Bisschen andere Beweggründe wahrscheinlich. wir schreiben uns jede Woche, und wie lange hast du geschlafen? 3 Stunden, ach scheiße, ich habe 3,5 bloß gewonnen, ja. So sieht es bei uns eigentlich jeden Tag geradeaus.
Den Luxus nehme ich mir dann schon, genug zu schlafen.
Ja, das
ist der einzige Vorteil der Selbstständigkeit, ne?
Da müssen wir zwei
auch wieder ran. Bei dem einen ist es der Vorteil der Selbstständigkeit, bei dem anderen ist es genau der Nachteil.
Ja, bei uns ist das, also, aber wie gesagt, wir sind, glaube ich, guter Dinge, dass das ja vielleicht nächstes Jahr bei uns ein bisschen besser wird, wenn wir das ein oder andere, wir haben ja auch ein bisschen Personal, was wir uns zusammenteilen sozusagen für Social Media, und da werden wir auch nochmal ein bisschen aufstocken, wir zwei, und wir hoffen, dass wir so ein bisschen Entlastung mehr bekommen noch und das vielleicht zumindest für 6 Stunden Schlaf wieder reicht in 2027.
Genau. Ja, ihr wisst schon, wie wichtig das für die Gesundheit ist mit dem Schlaf.
Ja, und auch für die Leistungsfähigkeit. Ne?
Ey, das ist der Doktor.
Das ist der Doktor, genau. Wir wissen, was richtig ist. Wir können es nur nicht umsetzen.
Wir können nur drüber sprechen. Besten. Ich glaube, Doktoren sind die schlechtesten Patienten, habe ich mal gehört.
Ich würde gerade sagen, in der Theorie sind wir sehr stark, in der Praxis haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf. Ja. Aber lass uns doch mal direkt reinstarten. So, was ist so? Ich gebe mal direkt Markus dir das Wort, weil ich glaube, bei dir ist jetzt das am spannendsten, weil du natürlich so ein kleines bisschen höher unterwegs warst mit deiner aktiven Zeit als wir zwei. So ein kleines bisschen sozusagen.
Ich hatte genetisch einfach nur ein bisschen mehr Glück als ihr. Fertig.
Aber du warst aber auch schon sehr früh, sehr lange auf einem sehr, sehr hohen Level. Also man hat dich ja auch schon sehr früh gekannt. Du bist ja schon eigentlich lange oben in der Spitze mit dabei. Und bei dir ist auch so ein Fall, wo ich immer auch die letzten Pro-Qualifier, weil die haben wir alle hier verfolgt. Bei dir, dadurch, dass wir uns ja auch persönlich kennen und wir haben jedes Mal in die Tischkante gebissen, aber ich auch wirklich mir noch gehofft habe, dass es bei dir reicht. Vielleicht machst du da mal einen Einstieg. Wir haben es ja eben schon vorweg gesagt, bei dir ist die aktive Zeit sozusagen vorbei. Du hast dieses große Ziel, was man dir zumindest nahegelegt hat. Ich weiß gar nicht, ob du das selber wolltest oder ob man es dir eher so hingeworfen hat. Mit der Pro-Card erstmal abgeschrieben. Wieso, wie ist es dir damit ergangen, zu sagen, jetzt mache ich Schluss? Oder was waren auch die Beweggründe dazu?
Also ich versuche das mal ein bisschen zu umgreifen. Und zwar, die letzte Wettkampfsaison hatte ich vor, glaube ich, 3 Jahren war das, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Und der Beweggrund war immer und auch bis zum letzten Wettkampf den Erhalt der Profilizenz. Ich wollte mich Profi-Bodybuilder nennen, weil es mir auf den Sack gegangen ist und die Leute gefragt haben, hey, sag mal, bist du Profi-Bodybuilder? Und ich dann jedes Mal klären muss, naja, also eigentlich nicht. Und die sagen, ja, aber du siehst aus wie einer. Das mag vielleicht sein in deinen Augen, aber in den Augen der Judges, bisher hat es noch nicht gereicht. Und dann musste ich mich immer wieder erklären, warum ich noch kein Profi bin und so weiter. Und natürlich macht es ja auch was mit einem. Ne, da brauchen wir nicht drüber reden. Es kratzt am Ego. Und wenn man von positiven Seiten hört, hey, du hast das Potenzial zum Profi. Und dann guckt man mal wieder ein paar Videos von sich selbst und denkt so, ja, eigentlich hast du doch das Niveau, auch wenn du nie ein guter Profi geworden wärst. Die Lizenz, die hättest du doch haben können, eigentlich. Ja, hat aber nicht geklappt. Hat es was mit meinem Ego gemacht? Kurzfristig ja, langfristig nein. Ist es gut, dass ich sie nicht bekommen habe? Langfristig wahrscheinlich schon. Da sind wir mal ehrlich, wenn man in den Profizirkus aufsteigt, dann muss man da doch noch bereit sein, eventuell einen Schritt weiter zu gehen im gewissen Bereich. Und das wäre ich dann auch gewesen, bin jetzt aber, wenn ich zurückdenke, zufrieden oder happy, dass es nicht passiert ist, weil so blieb mir vielleicht das ein oder andere Problem, wenn ich noch älter werde, erspart. Ne? Wir wissen alle, um was es geht, um den, wie nennen wir es so nicht, den Missbrauch von Medikamenten. So, vor 3 Jahren, letzte Saison, für mich war eine super Saison.
War das nicht sogar vor 2 Jahren? Warst du nicht 24 noch in Alicante? Da haben wir uns doch getroffen.
Boah. War das 24?
Ist es echt 2 Jahre? Ich habe eben auch überlegt, ich glaube, 3 Jahre ist noch nicht ganz her. Ich glaube, es ist kürzer
auch, nur noch eher 2 Jahre. In Alicante hast du auf der Bühne gestanden. Da war die Scheiße mit dem Bizeps, kannst du dich erinnern.
Halt, das war die Schultern. Und die waren, da war nichts kaputt, die war eingeschlafen.
Nee, die war eingeschlafen.
Die war eingeschlafen.
Den Arm nicht, irgendwie sowas.
Ich hab den Arm nicht mehr. Und die haben halt gedacht, der hat sich was abgerissen. Das war ja auch so ein lustiger Moment. Und ich bin zum Glück nicht von der Bühne runter, sonst hätten sie mich disqualifiziert. Naja, auf jeden Fall war das eine super Saison. Wir hatten mega Spaß gemacht. Auch die Wettkämpfe an sich waren geil. In Alicante, die Wettkämpfe. Wenn ihr mal einen machen wollt, macht es dort. Da könnt ihr es kombinieren mit einem tollen Urlaubsort und gleichzeitig auch ein geiles Training und einen Wettkampf. So. Die Saison lief dann halt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und irgendwann muss man sich dann halt mal entscheiden, wie mache ich jetzt weiter? Mache ich nochmal eine Saison, versuche nochmal einen Wettkampf zu gewinnen oder lasse ich es irgendwann sein? Und die Chance, beim nächsten Wettkampf zu gewinnen, war marginal klein, weil die Problematik, die ich hatte, ich nicht verbessern konnte. Also Masse war genug da, die Härte war auch da, aber meine Mittelpartie wurde einfach über die Jahre immer breiter. Man sieht es nicht nur bei mir, man beobachtet es ja auch bei anderen Wettkämpfen. Tim aktuell kämpft ja auch seit Jahren darum, diese Mittelpartie wieder in den Griff zu bekommen. Mhm. Ne?
Ja.
Und ich musste halt dann die Entscheidung treffen und sagen, mache ich jetzt noch weiter, um irgendwo in irgendeinem Wettkampf die Profilizenz zu bekommen oder lasse ich sein. Und ich habe es sein lassen. Ich habe mich dann zurückgelehnt, habe eine längere Auszeit genommen, habe auch weniger trainiert, habe alles rausgelassen, habe mich gesundheitlich komplett durchchecken lassen. Und bei diesem Gesundheitscheck kam raus, dass ich echt Glück hatte. Also wirklich, Herzwände, natürlich vergrößert, aber in einem überschaubaren Bereich. Blutdruck ist in Ordnung, Gelenk ist in Ordnung, keine Arthrose und so weiter. Und das war für mich so ein bisschen der Freibrief, um eine Ausrede zu haben, warum ich keine Wettkämpfe mehr mache. Warum hast du keine Wettkämpfe mehr? Hey, ich habe das jetzt 23 Jahre und ich habe es hier auf dem Papier, dass es mir gut geht. Wenn ich jetzt noch eine Saison mache, dann steht da auf dem Papier vielleicht was anderes. Und für was? Wir müssen immer gucken, für was machen wir den Scheiß? Ja, wir reden hier um den Erhalt von der Profilizenz. Und was hätte ich denn damit gemacht?
Nix.
Olympia-Qualifikation?
Hättest noch nicht 1 Euro mehr Geld verdient wahrscheinlich, sondern eher noch mehr rein investieren müssen.
Richtig, dann musst du die Profilizenz jedes Jahr bezahlen und so weiter. Und dann du hast nicht automatisch bessere Sponsorenverträge oder sonst irgendwas. Die Zeiten sind vorbei. Ja. Heutzutage musst du umdenken, musst du weiterschauen und weiterdenken. Und da war es einfach nicht mehr der richtige Moment oder nicht mehr der richtige Lifestyle für mich. Ich musste mich verändern. Und das habe ich dann. Ja? War nicht einfach, um Gottes Willen. Also da gehörte schon einiges dazu. Heftige Kämpfe mit mir selbst, mit meinem Spiegelbild, mit meiner Psyche, die ich bis heute noch austrage. Ja? Und ich glaube, das ist auch das Thema, was wir heute besprechen wollen. Diese Entscheidung fiel mir nicht leicht. Und auch dieser körperliche Wandel, ohne dass ich mich jetzt großartig verletzt habe, diese Veränderung, die ging so schnell, dass ich damit erstmal gar nicht klargekommen bin. Heute, na, 2 Jahre rückblickend, geht's mir gut, aber es war nicht einfach.
Du hast hier aber auch in der Zeit jetzt, so wie ich das von außen wahrnehme, glaube ich, ein ganz gutes Business aufgebaut. Damals, als wir das erste Mal gesprochen hatten, hattest du ja, glaube ich, noch ein relativ kleines Coaching-Team, wo du so gestartet hast mit 20, 30 Leuten. Ich glaube, inzwischen ist das schon auch dein Vollzeitjob geworden, so wie ich das verfolge. Ist das wirklich gut ins Laufen gekommen? Das heißt, du hast noch eine Chance, du hast das eigentlich, die Chance auch eigentlich genutzt, ja, und hast eigentlich, bist jetzt eigentlich weiter im Sport dabei, vielleicht jetzt nicht so im Hardcore-Bodybuilding-Wettkampfbereich, aber natürlich schon irgendwo in dem, was wir uns ja allen noch Spaß macht, dieser Lifestyle-Training, Ernährung, ja, Fitnessbereich, wie auch immer man den jetzt nennen will, aber da bist du ja jetzt eigentlich auch, also du bist mir schon des Öfteren einfach auch aufgefallen mit den Reels, die du da machst, die sind, also da, ich weiß, du hast damals noch, wo wir das erste Mal uns, wo wir essen waren und getrennt haben, hast du noch gesagt, Social Media ist überhaupt nicht dein Ding, und da habe ich dir schon gesagt, du bist so authentisch vor der Kamera, du musst da einfach dranbleiben, und das hast du dann immer noch gemacht,
ja. Ja, also es war so ein Zufallsprodukt. Ich hatte ja hier in Freiburg ein Fitnessstudio geleitet und habe währenddessen auch schon immer mal wieder ein bisschen gecoacht. Ne? Hauptsächlich Athleten, so wie die meisten auch. Und das hat dann, wo ich das 2 Jahre in etwa das Studio geleitet habe, hat sich das so parallel mit aufgebaut. Ne? Das wuchs so nebenbei. Ich hatte das jetzt aber nicht im Fokus, da meinen Hauptverdienst draus zu machen, weil ich auch noch nie selbstständig war. Dann hat sich das mit dem Fitnessstudio irgendwann erledigt gehabt, weil man sich da nicht einig wurde. Ist auch nicht schlimm. Und dann musste ich entscheiden, was mache ich denn jetzt eigentlich? Gehe ich zurück in meinen erlernten Beruf oder gehe ich das Risiko ein, gebe da Gas und versuche mich als Coach? Die Entscheidung lag, coachen. Ja? Parallel hat man noch einen kleinen Shop am Laufen in Freiburg. Das ging 4, 5 Monate. Da haben wir auch gemerkt, dass sowas gar nicht mehr funktioniert. Einfach aufgrund der Thematik, dass du die Preise nicht halten kannst, wie sie online verkauft werden. Ne? So, dann habe ich jetzt selbstständig versucht, meine Reels zu drehen, habe sie auch geschnitten und habe dann schnell gemerkt, dass ich echt gut im Bodybuilding bin und auch Ernährungspläne, aber schneiden, cutten und sowas kann ich nicht. Habe ich mir Hilfe gesucht.
Ja.
Ja, genau, habe ich mir Hilfe gesucht, oder besser gesagt, die kam zu mir. In Form eines jungen Schweizers, Laurin, ganz liebe Grüße, mit dem ich heute noch zur Arbeit arbeite. Und das war für mich so der Schlüsseleffekt, wirklich. Der Kontakt zu dem jungen Mann, das war für mich der Gamechanger, weil er mir wirklich erklären konnte, worum es eigentlich auf Instagram geht, auf Social Media. Ja, so habe ich einfach, wie früher auch, im Training einfach drauf los gedreht und aufgenommen, ohne Struktur, ohne Ahnung von dem Ganzen, und das geht irgendwann in die Hose. Also wenn ihr da euch etablieren wollt, dann braucht ihr da Hilfe, wenn ihr es nicht wirklich wisst. Ja, mit der Hilfe von Laurin hat sich das dann wirklich toll entwickelt. Meine Followerzahl stieg von knapp 20.000 relativ schnell auf 40.000 und so weiter. Und mit mehr Follower hattest du mehr Reichweite. Aber was ich nicht hatte, ich hatte noch keine richtige Zielgruppe. So. Und ich musste erstmal eine Zielgruppe finden. Und da hatte ich dann wieder andere Mitarbeiterinnen, die mich darauf hingewiesen haben, dass man da eine Zielgruppe braucht, und haben sie mein Instagram komplett auf den Kopf gestellt. Neuer Look von mir, neuer Look von meinem Instagram. Zielgruppe, Homepage. Alles, was es braucht, um professionell arbeiten zu können. Ich habe als Coach gearbeitet, wie früher im Fitnessstudio. Immer das Gleiche, stumpf drauf zu, in der Hoffnung, dass es gut wird. Das funktioniert im Businessbereich einfach nicht. Na, ja. Da musst du wissen, was zu tun ist, wie im professionellen Bodybuilding-Bereich auch. Irgendwann musst du einfach wissen, was du machst. Und das habe ich dann aber echt glücklicherweise mit den richtigen Personen an meiner Seite auch schnell umsetzen können. Ich hoffe, ihr seht mich noch.
Ja, ja, alles gut.
Und ja, mittlerweile habe ich dann stabilen Kundenstamm, bin super happy mit meiner Zielgruppe, also hauptsächlich Männer in meinem Alter, weil die Problematik, die sie haben, da kenne ich mich aus, da bin ich zu Hause, das habe ich 23 Jahre gelebt, also alles, was ich meinen Kunden zu verkaufen habe, sind keine Studien, die ich gelernt habe, oder ich habe kein Studium gemacht, sondern ich habe es einfach gelebt, ein Leben lang, und wenn sie Probleme haben, dann habe ich eine Lösung dafür, weil ich das Problem sehr wahrscheinlich selbst schon mal hatte. Ja, und das macht mir auch Spaß. Also ich mache jetzt einen Job, dem andere dabei helfen, sich wohler zu fühlen. Und damit kann ich gut schlafen, verdiene gutes Geld, kann mir meinen Tag frei einteilen, und so langsam jetzt nach dem dritten Jahr, also ich bin jetzt im dritten Jahr selbstständig, hat es auch eine gewisse Stabilität, wo ich sagen kann, es war die richtige Entscheidung. Hättest du mich das vor einem halben Jahr oder auf ein Jahr gefragt, ich gesagt, Alter, nie wieder hätte ich den Scheiß gemacht. Nie wieder.
Ja, also das Thema Social Media, es war bei mir ähnlich. Ich habe ja auch damals gedacht, der promovierte Sportwissenschaftler mit dem riesen Background kommt jetzt in die Szene, ist der mit der besten Qualifikation und alle Kunden laufen in die Bude ein. So, was hatte ich unterschätzt? Social Media und Reichweite. Na, es kam natürlich erstmal gar keiner. Und dann habe ich natürlich die Zeit absolut in Social Media investiert. Irgendwann war ich durch Zufall Social Media Chef von Vitaminversand, so, und habe mir halt parallel zu dem Aufbau von Jen habe ich mir mein Coaching aufgebaut, ne? Und jetzt habe ich nämlich auch eines der größten Teams im Süden. Ich habe ja Vitaminversand aufgegeben letztes Jahr zum Jahreswechsel, weil es einfach zu viel wurde. Und der Schlüssel war nicht, dass ich jetzt mehr weiß von Training und Ernährung oder PEDs oder Supplements, sondern es war einfach, dass ich Social Media viel besser verstanden habe. Und ich lerne auch täglich zu. Ich investiere also wirklich täglich Zeit. Gerade bin ich auch dabei, so ein bisschen den YouTube-Algorithmus besser zu verstehen. Na, wie gestaltet man TNs, wie gestaltet man Titel? Na, ich habe natürlich auch ein Team, aber es ist schon wieder so eine neue, also es ist teilweise das, was so früher im Sport, im Training so die Herausforderung war, ist jetzt teilweise in dem Bereich auch die Herausforderung. Und das Training ist wahrscheinlich wie bei dir auch, ich gehe gerne noch hin, ich freue mich, das ist so meine Auszeit, na, das ist so mein Lifestyle. Mike ist ja teilweise in seinem eigenen Gym. Ich plane gerade ein eigenes Gym, ich habe hier schon einen Mietvertrag liegen. Na, so ein kleines halt. Und das ist so ein bisschen dann meine Zeit, wo ich dann auch wieder den Sport, weil ich habe das ja mal auch angefangen, wahrscheinlich wie wir alle so, aus dem Spaß heraus. Ja, dass da jetzt ein Business draus wird in dem Umfang, ich glaube, wir können uns alle drei nicht beschweren, hat wahrscheinlich keiner von uns vor ein paar Jahren gedacht. So.
Nein. Wir haben es ja noch verflucht. Ich weiß noch, ich weiß noch genau, wie die Worte aus meinem Mund kamen. Ja, Social Media, das ist was für Homos. Die gucken ja mehr drauf, dass ihre Haare stimmen im Training, anstatt sich ums Training zu kümmern. Hätte ich das damals früher verstanden, wie wichtig Social Media ist, dann wären wir jetzt eine ganz andere Nummer. Aber wir leben ja nicht in der Vergangenheit, wir gucken nach vorne und da wird alles besser.
Ja, aber du hast jetzt schon einen krassen Wandel, finde ich so. Wie gesagt, ich habe das immer so ein bisschen mitverfolgt. Du bist zwar auf YouTube jetzt eigentlich nicht so richtig mehr sichtbar, deswegen habe ich gedacht, wir müssen dich unbedingt mal wieder einladen. Ich glaube, zuletzt habe ich dich beim Garnikus-Podcast noch gesehen.
Jetzt fällt es mir ein, wir haben uns gar nicht in St. Leon Roth zuletzt gesehen, sondern wir haben bei dir im Podcast gesessen, auf der FIBO.
Genau, richtig. Stimmt.
Ja, also ich habe dich das letzte Mal in Speyer gesehen, nicht Speyer, in den anderen Ort, dieser Vorort, wo die WAF war, wo Maike Weltmeister geworden ist.
Ja, genau.
Letztes Jahr.
Da war ich doch auch. Aber war das nach oder? Das war nach der FIBO, das war Ende Mai. Ja, Mensch, wir haben uns ständig gesehen, jetzt wo er so drüber nachdenkt.
Letztes Jahr.
Da hatte ich auch noch den einen oder anderen Athleten, den ich vorbereitet habe. Und dann musste ich natürlich auch zu den Wettkämpfen. Jetzt ist nur noch Lifestyle. Oh, und es ist so viel einfacher.
Wobei ich finde es sehr, sehr unterschiedlich. Du hast, also ich sag mal, ich bin auch immer überlegen, was ist jetzt so, wo will ich eigentlich so ein bisschen hin? Na, ich habe so zwei Drittel bis 70% Lifestyle und der Rest ist Athleten. Die Athleten natürlich in der Prep, ich habe jetzt im Herbst 26 Starter. Das ist jede Woche, bin ich weg. So, das ist natürlich eine Herausforderung, da auch hinterher zu kommen, weil das Lifestyle-Team ist auch scheiß groß. Aber teilweise habe ich in der Offseason mit denen gar nicht viel. Die sind teilweise die vierte, fünfte Saison bei mir. Das ist ein Selbstläufer auch schon, ja. Und bei Lifestyle habe ich teilweise das Gefühl, da sind halt viele dabei, auch viele Unternehmer, die jetzt durch den ganzen Content, Peptide, Longevity, Biohacking, interessiert mich, ich will auch
eher gesund, verwirrt, oder?
Und hier und da. Aber die haben teilweise halt wirklich die Basics noch nicht drauf. Ja, das heißt, du musst dann schon
Geld.
Ja, finanziell ist das was anderes, ne? Also ich werde das auch jetzt nochmal, ich weiß nicht, wie du das gestaltet hast, ich werde es auch nochmal differenzieren. Ich habe aktuell ein Einheitscoaching für alle, aber ich merke, dass die Anforderungen sehr, sehr unterschiedlich sind, weil ich sehr heterogenes Team habe. Das heißt, es wird verschiedene Pakete geben mit verschiedenen Betreuungsintensitäten und da werde ich dann auch den Einzelnen einfach besser auch gerecht. Das ist jetzt so eine Konsequenz, die werde ich jetzt wahrscheinlich spätestens zum September starten müssen, weil ich das sehe. Und mir ging es auch wie bei dir. Die Zielgruppe hat sich so ergeben. Na, also das war gar nicht so gewollt, sondern ich hatte mal ein Reel, das ist total durch die Decke gegangen, da ging es darum, um Prävention von Muskelmasseverlust bei Ü40. Und da kamen diese ganzen Älteren rein, die ich vorher gar nicht hatte. Und irgendwann habe ich mal, ich hatte mal eine Athletin, die habe ich mal verloren oder möchte gerne Athletin, sage ich jetzt mal, die hat sie nicht auf die Bühne geschafft, die ist dann von mir zu der IFBB Pro gegangen, die sich heute übrigens Tipps bei mir holt, wie sie ihr Coaching aufbauen kann, witzigerweise, und meinte halt, ich hätte ja keine Erfahrung mit Frauen, weil ich damals am Anfang auch nur Männer hatte, ja, und das habe ich mir so zu Herzen genommen, dass ich besonders bei den Mädels so Gas gegeben habe, ja, und jetzt, wenn man bei mir reinschaut, man sieht in den Stories, also Wettkampfteam ist halt fast 50-50, Lifestyle ist 90%, 95% Männer, aber Wettkämpferin habe ich sehr, sehr viele Mädels tatsächlich. Und ich würde mal sagen, so um die 30 Wettkämpferinnen, also ist ja von Männercoach eigentlich schon ziemlich viel. Macht mir auch, muss ich sagen, besonders Spaß. So habe ich jetzt einmal die.
Echt?
Ja, auf jeden Fall.
Das war zum Beispiel ein Thema bei mir, was ich eigentlich nie anfassen wollte. Frauen und Bühne.
Also so Frauen-Wettkampf und Männer Ü40, so Lifestyle. Okay. Das sind die zwei größten Gruppen bei mir und die widersprechen sich eigentlich komplett, ja. Das ist eigentlich das Gegenteil. Weil die Mädels sind meistens ein bisschen jünger. Ich habe auch 5, 6 Figur-Mädels Ü40. Auch Bikinis habe ich auch eine Ü50 sogar noch. Nee, zwei sogar Ü50. Aber es ist gemischt. Da ist von 18 bis 57 alles dabei und bei Männern ist von 18 bis 62.
Respekt.
Aber ist auch durch Zufall irgendwie, ne? Wie du schon sagst, eigentlich macht man sich eine sehr spitze Positionierung, dass man sagt, okay, das ist meine Zielgruppe und wo man auch, wie du schon sagst, am besten auch mit klarkommt. Ich sag's dir, ich habe immer ein Problem, wenn jetzt einer kommt mit 25, will mit 3 Gramm Stoff auf DNA T-Süd, das funktioniert mit mir nicht. Da bin ich raus, da sehe ich den Sinn auch nicht dahinter, weißt du, das ist so, bei mir ist auch so ein bisschen, bei dir ist es, denke ich mal, ziemlich genauso. Ich weiß, dass du auch in der aktiven Zeit immer auch sehr zurückhaltend warst mit den Medikamenten und ich versuche halt, ich ziehe so ein bisschen auch die Leute an, die so, wo sie sagen, sie wollen vielleicht ein bisschen was machen, aber immer mit einem Überwachung, möglichst viel auf Gesundheit und nichts Verrücktes halt einfach so. Ne? Das matcht halt ganz gut bei mir.
Ich glaube, das Schwierigste, und das stimmt ihr beide mir wahrscheinlich zu, ist, wenn ihr einen Kunden habt und ihr kennt relativ schnell, dass einfach die genetische Voraussetzung nicht für das Ziel gegeben ist, was er gerne möchte. Und ihm dann in einem entsprechenden, respektvollen Art und Weise ihm klarzumachen, Junge, du kommst da nicht hin, egal wie viel du stoffst, du wirst da nicht hinkommen. Das ist auch so eine schwierige Sache, weil das wollen die Leute nicht hören. Und wenn du ihnen das sagst, dann sind sie beleidigt und dann geht's zum nächsten Coach, der ihnen das sagt, was sie hören wollen. Und
ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Das ist ja für mich noch interessanter, weil ich ja nicht coache. Ich bin ja, wenn dann der Typ, den die beim Sport mal ansprechen, aber ich komme ja auch nicht als Coach in Betracht. Und wenn mich dann jemand fragt oder mir sagt, was er gerade so macht, das habe ich relativ häufig, solche Gespräche, dass das schon in meinen Ohren ziemlich viel ist und das, was ich dann da so sehe, ziemlich schlecht. Und dann sage ich halt, das ist wahrscheinlich nicht der richtige Sport für dich. Da gibt's andere, die haben mit sehr viel weniger sehr viel mehr erreicht. Musst halt überlegen, ob es dir das wert ist. Und ich hatte dann immer den Eindruck, in so einem Gespräch hat er wahrscheinlich verstanden. Und ja, jetzt bei einigen, gerade jetzt in den Social-Media-Phasen, sehe ich doch den einen oder anderen in Stories von Coaches aus dem Ausland zum Teil. Ihr wisst wer. Die fliegen dann doch auf einmal ganz schön auseinander. Ich wusste ja schon, was da vorher schon drin war. Und ich weiß auch, was andere da gemacht haben, wo ich kann jetzt nicht so ins Detail gehen, aber ich zum Teil ja auch aus anderen Quellen weiß, was die so zu Hause hatten, obwohl die nichts verkaufen. Also kann ich mir vorstellen, was die dann alles selber nehmen. Ja, also das ist ein ganz leidiges Thema. Und klar, wenn man das als Coach dann ablehnt, ja, dann ist man ja immer der gesagt
wir reden wir von jemandem, der mit mir im Team war, noch in Alicante, der echt auseinandergegangen ist, jetzt in diesem Jahr auch nochmal?
Ich rede jetzt von jemand anders, aber da gibt es einige.
Dann nehmen wir doch den Namen mal in den Mund. Patrick Galenski?
Nee, den meine ich nicht mal. Kann man ja nur mutmaßen, aber das ist das Gegenbeispiel. Das ist der von der Genetik her sicherlich gesegnet ist.
Abartig,
ja. Also wenn wir mal kurz in die Bodybuilding-Szene abrutschen wollen, dann bitte zum Patrick, weil was der Junge in einem Jahr schon wieder draufgeworfen hat, wo wir alle denken, da kann ja nicht mehr drauf.
Ja, das war genau die Saison, das war noch 24, da habe ich das erste Mal gesehen, das war sein erster Wettkampf, das war in Gera. Das war das Debüt und dann eine Woche später oder zwei hat er sich die Burkhardt geholt.
Ja, genau. Ja, wir haben ihn ja auch mit der Erwartung, dass er sich von Olympia qualifiziert zu Jen geholt. Ne? Ist jetzt kein Geheimnis, ist jetzt nicht mehr im Team Jen. Ne? Also der Verlag ist, glaube ich, jetzt zum 31.07. ausgelaufen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Weil es da einfach auch Probleme gab, so in anderen Bereichen mit ihm. Aber sportlich, muss man sagen, sportlicher Ebene, glaube ich, haben wir aktuell niemanden, der so einen Sprung auf dem Level gemacht hat in der Kürze der Zeit. Und da kann man nur gespannt sein. Er macht natürlich, wenn man das so ein bisschen sich anschaut, ich glaube, er hat den Fokus auch wirklich nur auf dem Sport. Wie auch immer das sich finanziert, keine Ahnung, aber er hat den Fokus nur auf dem Sport. Und er macht auch viele Dinge einfach auch richtig. Ne? Also das heißt jetzt Training, wo er auch dann versucht, auch zu lernen von vielen, auch versucht das Ganze vielleicht auch ein bisschen wissenschaftlich anzugehen, sofern man im Training überhaupt wissenschaftlich arbeiten kann. Wie gesagt, ich bin Trainingswissenschaftler, ich habe Trainingsstudien gemacht und ich sagte, die kannst du alle in die Tonne werfen. Ne?
Ich bin Oldschooler. Bei mir hat alles irgendwie zum Wachstum gebracht.
Ich mache jetzt auch wieder ein 5er-Split, weil mir mehr Spaß macht. Ich sagte damit, wachse ich genauso viel wie mit Upper Lower, 100%.
Ja.
Und aber das ist nochmal ein Stichwort, der Patrick, wenn man den so beobachtet in seiner Entwicklung, das ist ja einer von denen, wo man wahrscheinlich bei uns sonst sagen würde, der kann trainieren, wie er will, der wird schon wachsen, der hat halt einfach die genetischen Voraussetzungen dafür. Aber wenn das zusammentrifft, wenn der optimal trainiert und diese Voraussetzungen hat, dann sieht man halt da auch, was noch möglich ist. Und
die Ausführung ist brutal gut bei ihm auch.
Ja, alles
dann sieht man aus, wie viel aufs
letzte Detail standardisiert. Und also das Training kann ich mir durchaus gern angucken.
Ja, bei ihm wird das Thema, das, was wir heute als Thema haben, wird bei ihm bei 10 Jahren wahrscheinlich aufschlagen. Was mache ich nach der aktiven Zeit? Weil er wird sich nichts aufbauen parallel jetzt, ja. Das heißt, da ist die Gefahr halt da, dass der dann irgendwann auch wieder komplett aus der Wappel verschwindet oder auch vielleicht keinen Anschluss findet. Na, Markus hat jetzt die Pro-Card nicht geschafft, aber du stehst jetzt halt als Unternehmer erfolgreich da. Ne? Und das ist natürlich was, wo wir jetzt auch so ein bisschen einen Schwerpunkt haben, wie kann man das schaffen? Und ich glaube, das kann man vielleicht auch mal so ein bisschen, auch vielleicht ein bisschen Mut machen. Wir haben ja verschiedene Beispiele auch. Wenn ich so an Markus Rühl denke, ist vielleicht das beste Beispiel, der es auch genutzt hat, diese Aufmerksamkeit von früher über zu übertragen im Business, wenn das vielleicht auch ein bisschen Zufall jetzt war mit Rühl 24, aber da läuft es auf jeden Fall, was wir so wissen an Zahlen, ziemlich gut. Der Ronny Rockel ist vielleicht jetzt so ein Beispiel, wo man sich denkt, schade, dass da nicht mehr bei rumgekommen ist, weil für mich ein geisteskrank guter Athlet, um die Beispiele mal zu nennen. Aber ich würde jetzt vielleicht mal zu aktuell vielleicht mal das Thema in kurzen Raum werfen, dass wir auch mit dem Bodybuilding mal dann vielleicht dann durch sind. Was würdest du jetzt Tim empfehlen? Weil es auch gerade überall rauf und runter läuft mit Tim und ich kann es schon gar nicht mehr hören. Also mir tut's für ihn einfach leid, dass er, obwohl er sich nochmal so, also wenn ich überlege, wie er Profi wurde, wie er jetzt ausschaut, das ist halt ein Riesensprung und die Platzierungen sind ja jetzt deutlich schlechter wie damals in den ersten 1-2 Saisons.
Also bei Tim mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Ja, der macht genau das, was er machen möchte und so, das nehme ich wahr, er kommt doch immer mehr mit diesem schlechten Kommentare mit dem schlechten Vibes, die ihm gerade zukommen. Das hatte er früher ja gar nicht. Also Tim musste sich da wirklich relativ schnell jetzt an Dinge gewöhnen, die für ihn sehr unangenehm sind, die früher gar nicht stattgefunden haben. Früher hat Tim alles gewonnen. Er war the Sunny Boy, er war die Nummer 1 in Deutschland, da gab es nichts zu rütteln. Es ging eigentlich immer nur um Tim Budesheim und welchen Wettkampf gewinnt er jetzt schon wieder. Und dann kam der Wechsel zum Profi und da wurde es dann schwieriger. Aber nicht, weil Tim sich verschlechtert hat, sondern weil einfach der Typ nicht mehr gefragt war. Ja, und Tim stand dann irgendwann vor dem Punkt, vor der Entscheidung, was mache ich denn jetzt? Mein Typ ist nicht mehr gefragt, gebe ich jetzt auf, stecke den Kopf in den Sand oder mache ich weiter? Und Tim hat das einzig Wahre und das einzig Richtige gemacht. Er hat weiterhin Gas gegeben. Warum ist es das Richtige? Das gibt eine Sache, die ihr im Leben garantiert bereuen werdet. Und zwar, wenn ihr vor der Entscheidung steht, wage ich es in der Gefahr, dass ich hier daran scheitere, oder lasse ich es, weil ich Angst habe zu scheitern. Und wenn ihr im Sterbebett liegt und ihr fragt euch, fuck, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich den anderen Weg gegangen wäre? Das sind Dinge, die ihr garantiert bereuen werdet. Deswegen, wenn ihr vor so einer Entscheidung steht und ihr habt Angst zu versagen, dann wisst ihr genau, wie ihr euch zu entscheiden habt. Versagen ist nichts Schlimmes oder Niederlagen sind nichts Schlimmes. Man lernt daraus. Und Tim ist einer der Personen, die wirklich aus jeder Niederlage etwas Positives zu ziehen hat. Und an alle die Hater da draußen, die es besser wissen, die meinen, ihm Ratschläge geben zu müssen. Leute, haltet euch zurück. Ihr habt keine Ahnung. Hey, wenn ihr nicht einen Meter in seinen Stiefel gegangen seid, dann haltet euer Maul, bevor ihr euch herausnimmt in diesem isolierten Raum im Social Media Bereich, diesen Mann, der so abgeliefert hat, so runterzumachen. Das ist, jedes Mal, wenn ich das sehe, versuche ich, bin ich am Tippen wie ein Bekloppter und dann denke ich, ah, warte.
Das lieber.
Choose your battle, es bringt nichts. Dieser Kampf auf Instagram von diesen anonymen Kommentatoren kannst du ja nicht gewinnen. Du kannst lernen, damit umzugehen und an guten Tagen jucken sie dich nicht, an schlechten Tagen ficken sie dich. Und Tim ist der Letzte, der gefickt werden darf. Und der,
ach, bei Tim ist es eigentlich,
soll einfach weitermachen, solange ihm der Scheiß
Spaß macht. Wenn er den Fokus da so ein bisschen von einer anderen Warte wählt, es ist super, dass Tim permanent im Gespräch ist. Es ist von den sehr vielen deutschen Open Pros, die es mittlerweile gibt, der, über den ständig alle sprechen, der auch ständig Wettkämpfe macht, der international rumkommt, der coole Trainings in den USA hat, der sich überall gut connectet, der einen super Sponsor hat, der trotzdem noch eine Familie hat und ein richtiges, stabiles Business nebenbei betreibt. Im Prinzip kann man sagen, alles, was ihm in Reichweite irgendwas bringt, ist positiv, auch wenn alle nur Scheiße schreiben. Und wir haben es ja in unserem Roundtable regelmäßig, dass wir über irgendwelche Athleten reden, die einen Wettkampf gemacht haben oder so. Ich sehe das eigentlich eher in einer Linie mit zum Beispiel einem Sportkommentator bei Boxen oder Fußball oder sonst was. Da ist man natürlich mal enttäuscht, wenn der deutsche Athlet schlecht platziert ist oder man sagt sich, Mist, hat er das Laden wieder versaut, hat er selber gesagt, irgendwie was falsch gemacht oder so. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich gewusst hätte, wie ein Tim Bude-Fan besser auf dieser Bühne gestanden hätte.
Man muss halt immer schauen, dass man
das kommentieren, die dann immer auch sowas schreiben wie, der hat doch keine Chance auf eine Olympia-Quali, soll er gleich aufhören. Und das ist halt überhaupt nicht nachvollziehbar. Ein Profisportler, also der seinen Sport macht, nicht jeder Fußballer wird Champions-League-Sieger und trotzdem spielen sehr viele.
Man kann das auf jeden Fall analysieren, was ist da vielleicht auch mal schiefgelaufen, ne? Aber man muss dann auch mal sagen, guck mal, er war jetzt auch, was hätte der vorletzte Wettkampf, ich habe jetzt den letzten nicht mehr geschaut, wo, wie er gesagt hat, er war der massivste, er war der härteste, was willst du nochmal, das ist Bodybuilding. So, wenn du der massivste und der härteste bist, kann das eigentlich nicht sein, dass du 7. oder 8. bist. So wie ich das früher kannte, ne? Also nach meinem Verständnis so.
Wenn man das mal vergleicht, die Top-Platzierung, die er mal hatte, war irgendwie 2. Platz in, war das Tampa oder was, war
jedenfalls ein Ami-Wettkampf?
In LA, glaube ich. Das Ding war jedenfalls nicht so besetzt wie jetzt zum Beispiel das letzte Ding mit einem James Hollingshead, mit einem Regan, mit dem, die ganze Top 5, das waren alles Top-Athleten und die sind halt auch alle nicht schlecht. Und das ist ja auch der Reiz daran, wenn man sagt, man misst sich mit den Weltbesten und will da in diesem Feld stehen und verglichen werden. Das ist ja auch, das Thema hatten wir ganz am Anfang mit Markus, wenn du jetzt mit 40 deine Pro-Card gewonnen hättest, hättest du auch in solchen Feldern gestanden und da hättest du nicht so herausgestochen wie auf dem einen oder anderen Pro-Qualifier.
Ganz genau.
Ich habe das ja im Roundtable auch schon mal gesagt. Man muss ja noch mal die Gründe finden. Warum sind wir in der Figurklasse? Warum haben wir 8 Mädels, die beim Figur Mr. Olympia qualifiziert sind dieses Jahr? Warum haben wir in der Classic Urs ist jetzt gewechselt, aber mit Urs und Mike 2 Top 5 Leute auf der Welt gehabt? Warum sind wir im Open so hinten dran? Ne? Das hat ja wahrscheinlich irgendwo Gründe. Das kann ja nicht Genetik sein, sonst wären wir ja in den anderen Klassen nicht so stark. So, da muss man mal gucken. Und die Bedingungen für Bodybuilding sind halt in Deutschland vielleicht auch nicht so gut wie jetzt in anderen Ländern. Zumindest nicht für dieses Bodybuilding auf dieser extremen Ebene, könnte ich mir halt so vorstellen. Ja. Und ich glaube, Tim macht da schon sehr vieles richtig, wenn man die Entwicklung sich anschaut. Wie gesagt, er ist Profi geworden mit 99 Kilo in Italien damals, am Mr. Olympia Amateur. Und mit was ist er jetzt auf der Bühne gestanden zuletzt?
122.
So, über 20 Kilo Muskeln als Profi aufgebaut. Wer hat das schon mal geschafft? Da kannst du da wahrscheinlich auch eine Hand abzählen. Ja. Also das musst du ja sehen. Mehr kann er nicht machen.
Was noch viel beeindruckender ist, und das wissen halt nicht so viele, weil er nicht so viel davon preisgibt, aber ich bin mit Tim schon lange befreundet, was er sich nebenbei noch alles aufgebaut hat, das ist immens. Er hat einfach mal noch ein Studium gemacht zum Maschinenbau. Und das hat er beendet. Ja, also er hat Maschinenbau studiert. Neben einer Profi-Bodybuilding-Karriere. Leute, da gibt's Leute draußen, die sind nicht in der Lage, zweimal am Tag Cardio zu machen, weil es ihnen zu anstrengend ist, während er seinen Rasen mäht, sich um seine 2-3 Kinder kümmert. 2 Kinder. Ein riesiges Anwesen hat, dieses Anwesen pflegt, ein eigenes Studio aufgebaut hat, jeden Tag Reels produziert. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, was für eine Arbeit da drin steckt? Nein, ihr seht ihn kurz im Instagram, ihr reduziert diesen Mann auf einen Bruchteil von dem, was er eigentlich ist und schaut eure Kommentare daraus.
Also er arbeitet in 3 Tagen mehr als die meisten 99% der Deutschen in der ganzen Woche. Ne?
So sieht's so aus.
Das ist Fakt. Also ich glaube, wir wissen alle, was das bedeutet. Wir haben hier selber so eine ähnliche Situation auch hier, also zumindest Mike und ich. Also wir wissen schon, was das heißt, wenn du auf so vielen Ebenen so in der Spitze dabei bist einfach. Und es ist ja nochmal auch eine ganz andere Drucksituation. Ne? Bei uns ist es ja klar, okay, wir sind jetzt auch ein bisschen in der Öffentlichkeit, aber Tim hat natürlich nochmal einen ganz anderen Druck. Ne? Nehmen wir mal an, ich würde jetzt auf der NRC Süd einen Athleten zu viel laden, ne? Ist überladen und wird jetzt nur Vierter statt Dritter. Kriegt ja keine Sau mit so. Ne? Ist zum Glück erst einmal passiert in meiner Zeit, dass ich einmal, der hat dann eine Woche später beide Schuss gewonnen, Fehler erkannt und Schlussfolgerung gezogen. Aber das wäre jetzt nicht so, weißt du, das ist ja ein anderer Druck, ne? Sondern wenn jetzt Tim auf eine Pro-Show geht und man hat ja schon jetzt Anfang der Saison gedacht, okay, mit den Verbesserungen, wir haben ja auch im Podcast mal diskutiert, wer könnte den Sprung machen und wir haben ja auch teilweise auch gesagt, Tim könnte so von der Entwicklung her der beste Deutsche werden, so. Na, und da war die Erwartungen waren schon groß und dann ist das ja nochmal ein ganz anderer Druck, als wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, ja, als Newcomer, wo keiner von dir was groß hält, auf eine freie Classic oder eine NRC Classic, ja, wenn du in der NRC Newcomer Show gehst und da erstmal guckst, wo du stehst, so, ne? Das ist ja ein ganz anderes Level.
Absolut. Absolut.
Aber das ist ja gerade der,
ich weiß
ja
nicht,
warum schon die goldene Brücke zum Thema, wie man aus dem Thema wieder rauskommt. Das ist ja unser Thema heute. Da ist es für einen Tim natürlich einfacher als für jemanden, der sagt, er hat dann wirklich nur das und identifiziert sich auch nur darüber, wie er da so aussieht. Das ist nochmal ein Thema, Markus, was ich gerade ansprechen wollte. Wie ist das bei dir mit dem Aussehen? Du bist ja jetzt immer noch wahnsinnig massiv. Du bist ja jetzt nicht auf 90 Kilo gedownsized. Wie ist denn da so dein Horizont? Was planst du da in der Richtung? Wie lange wird es noch so schwer sein?
Es wird's deep. Ja.
Ja.
Ich war bestimmt schon 10 Kilo leichter. Ja. Hab darauf hintrainiert. Ich habe dann versucht, so ein bisschen mit High Rocks anzufangen, mich auf andere Sportarten zu konzentrieren. Hab mir das auch versucht einzureden, dass es richtig ist und dass mir das Spaß macht und so weiter, aber es hat nicht funktioniert. Je weniger Muskeln ich hatte, umso schlechter ging es mir. Ja. Also wirklich massiv schlecht. Richtung Depressionen. Ich habe mich im Spiegel angeschaut, habe mich selber nicht mehr erkannt. Psychologische Hilfe habe ich mir jetzt nicht direkt geholt, aber ich habe mit vielen anderen Bodybuildern darüber gesprochen, die ein ähnliches Problem haben oder hatten. Und es haben ganz viele, nur redet keiner darüber. Ich für mich, für meinen Teil, habe ich dann dazu entschlossen, wieder ein bisschen mehr Gas zu geben, weil meine mentale Gesundheit so massiv darunter gelitten hat, dass dann alles drumherum gelitten hat. Mein Coaching wurde schlechter, weil ich nicht mehr bei der Sache war. Ich habe angefangen zu kiffen, um mit gewissen Sachen zurechtzukommen und so weiter. Ich habe Ausflüchte gesucht und ich habe vor allem erstmal gemerkt, wie süchtig dieser Sport mich gemacht hat. Das war für mich eine Droge. Jeden Tag im Fitnessstudio habe ich maximale Dopaminausschüttung gehabt nach dem Training. Das habe ich erst gemerkt, wie mir das fehlt, als ich nicht mehr 5-mal die Woche ins Training gegangen bin. Da hat mir dann diese Dopaminausschüttung gefehlt und deswegen dann angefangen zu kiffen, um das irgendwie zu ersetzen. Dann dachte ich, hey, boah, ist der falsche Weg. Ja, also du musst jetzt zumindest eine gewisse Zeit lang für dich einen Weg finden, dass du in den Spiegel gucken kannst, ohne zu heulen, aber auch wissentlich, dass du langfristig von dem Ding runter musst. Du kannst nicht dein Leben lang versuchen, 120, 125 Kilo Muskeln aufrechtzuerhalten. Der Körper macht es nicht mit. Das war auch ein Grund, warum ich keine Wettkämpfe mehr gemacht habe, weil der Körper gar nicht mehr reagiert hat wie früher. Ja? Wo du früher mit so und so viel Kohlenhydrat geladen hast, brauchst du jetzt sehr viel weniger. Früher hast du mit den Substanzen gearbeitet, die funktionieren nicht mehr. Der Pump war nicht mehr da. Die Muskulatur hat nicht mehr so richtig angesteuert. Und ich habe mir eins geschworen, mir wird es nicht passieren, dass ich wie so ein halbvoller Strumpf auf der Bühne stehe, die Leute mich beklatschen, weil sie irgendwo Mitleid haben, muss auch irgendwo feiern, dass ich da mit 50 noch oben stehe. Aber es ist halt nicht die Optik, die ich mir für mich wünsche. Ich habe ein klares Bild von mir, was ich aufrechterhalten will. Jetzt ist aber der Punkt gekommen, wo ich egal mit welcher Anstrengung, egal mit welcher Intensität und Disziplin ich daran arbeite, ich kann es nicht halten, egal was ich mache. Und als ich das erkannt habe, da wurde es mal richtig dunkel. Egal, was du anstellst, du wirst nicht mehr so aussehen wie noch vor 5 Jahren. Und es wird noch schlimmer, je älter du wirst. Und dann musste ich für mich was finden, das mir diesen Wert, den ich mir selbst gegeben habe, durch das Aussehen ersetzt. Und das ist immer noch ein Prozess, durch den ich nicht durchgehe, aber ich habe tolle Menschen um mich herum, die mir dann auch immer wieder regelmäßig sagen, hör mal zu, du bist zwar noch ein Bodybuilder, aber da ist noch sehr viel mehr als nur dieser Bodybuilder. Ich selbst habe mich komplett auf die Sportart runtergebrochen. Ich war nur Markus Hoppe, der Bodybuilder. Und wenn das nicht mehr da ist, wer bin ich dann? Dann bin ich niemand mehr. Und jetzt auch durch das Coaching habe ich gemerkt, dass ich Menschen helfen kann. Durch mein Wissen, durch meine Erfahrung und so weiter, durch meine Empathie und so weiter, kann ich anderen Menschen, denen es wirklich schlecht geht, dabei helfen, neue Menschen zu werden. Und das ist extrem erfüllend. Und das kann ich mit 60 auch noch machen, auch wenn ich nicht mehr so aussehe. Deswegen auch coach ich lieber Leute, Männer über 40, die verheiratet sind, die dieses Extrem gar nicht verfolgen wollen. Weil wenn ich einen jungen 25-jährigen Athleten im Gespräch habe und der sagt mir, ich habe das und das vor, ich möchte den und den Traum leben, dann erzähle ich ihm genau diese Story. Also du möchtest den Traum leben, dann sei dir aber eines bewusst. Dieser Traum ist begrenzt, zeitlich begrenzt. Du kannst ihn leben und du fühlst dich super, du fühlst dich unbesiegbar in dieser Zeit. Aber wenn dann die Dekade kommt, wo du dich damit auseinandersetzen musst, dass der Körper das nicht mehr mitmacht, dann musst du psychisch da oben so stabil sein, dass es dir nicht geht wie mir. Und das ist eine Sache, darüber spricht keiner. Und es ist ein ganz langer Kampf, ein ekliger Kampf. Mit viel Tränen, mit viel Drogen auch. Wirklich Drogen, um mich da aus diesem Loch rauszuholen, wenn es nur für ein paar Stunden ist, um dieser Realität zu entfliehen. Und dann wieder zurückzufinden in dem Sport, wo ich mich jetzt wieder wohler fühle. Das heißt aber trotzdem, es sind nur 3 Trainingseinheiten. Ich kann meine Blutwerte abgeben, da wird nichts bei rauskommen und so weiter. Da habe ich ja auch das genetische Glück, dass ich mit sehr wenig Einsatz immer noch mich halten kann. Das können andere nicht. Trotzdem sehe ich natürlich eine immense Veränderung, wo andere sagen, sieht immer noch gut so aus wie früher. Wir wissen alle, ich sehe mich anders. Wir sehen uns alle anders. Wir sehen die Schwächen, die wir haben. Wir gucken Spiegel und sehen sofort die Schwächen. Wir sehen keine Stärken mehr. Die Beine werden dünner, weil wir sie nicht mehr zweimal die Woche, sondern nur noch einmal alle 4 Wochen trainieren. Die werden schlanker. Aber das ist halt eine Sache, die du nicht aufhalten kannst. Es gibt 2 Wege, damit umzugehen. Entweder gehst du gut damit um, du kommst damit super klar. Oder du musst halt durch eine psychische Hölle, so wie ich, und hoffen, dass du es irgendwie überstehst.
Du hast natürlich schon genetisch auf jeden Fall gute Voraussetzungen gehabt. Ich weiß auch damals, dass wir es erstmal so gesprochen haben. Ich habe dich nach der Ernährung gefragt, hast du mir gesagt, du isst 2x600 Gramm Hähnchenbrust und 3 Shakes und den Rest zu nach Gefühl. Ne? Also das war dir total egal. Du wusstest nicht, wie viel Kalorien, wie viel Protein, das wusstest du alle gar nicht. Du hast diese 5 Protein-Timings sozusagen, oder diese 5 Protein-Mahlzeiten oder Quellen, sagen wir es mal so, die waren safe und den Rest hast du so Freestyle gemacht. Und so hast du, glaube ich, auch trainiert. Ich weiß noch, du wolltest, glaube ich, an dem Tag, wo wir zusammen Rücken trainiert haben, eigentlich was anderes trainieren und dachte, komm, wir machen heute Rücken so. Ja, es war total egal. Und trotzdem sahst du halt, dein Oberarm war halt damals schon mehr als mein Oberschenkel. So, ja.
Und das ist ja auch so eine Sache in dem Sport, die viele gar nicht wahrnehmen, dass so viel Glück dahinter steckt, ob der jetzt zur Mr. Olympia fährt oder nicht. Das hat, alle haben sie dort 100% Disziplin in ihrem Körper und einen Willen und einen Traum. Aber entscheidend tut's die scheiß Genetik. Das ist der Fakt, das ist der Punkt. Und das ist auch irgendwo traurig, weil eigentlich soll es doch so sein, der am meisten Gas gibt, der am diszipliniertesten ist, der sollte auch gewinnen, aber so ist es halt nicht. Und dann kommen ja noch die Judges dazu, wenn die nicht mögen.
Ja. Beim Bodybuilding ist es so, dass die Judges dazu kommen, aber ich glaube, es ist in nahezu jedem Lebensbereich so, dass die Anlagen eine ganz wesentliche Rolle spielen. Das kann man bis zu einem gewissen Grad an sein Optimum treiben, aber nicht darüber hinaus.
Und Mike, sag doch mal von dir so ein bisschen vielleicht, du hast ja jetzt auch ein bisschen downsizing. Also ich habe jetzt so 4-5 Kilo runter und ich habe jetzt schon den Punkt, wenn Markus sagt, er war jetzt schon 10, also du warst jetzt schon mehr, als du jetzt da sitzt, und wenn du sagst, du warst noch 10 Kilo weniger, dann ist das schon richtig viel. Also ich habe jetzt 4-5 Kilo sicherlich an Muskulatur verloren, na, weil der Fokus nicht mehr so da ist und ich habe auch gewisse Sachen, die ich gar nicht mehr nehmen würde, auch wenn ich jetzt nochmal angreifen würde. Das heißt, so zum Beispiel Wachstumshormone bin ich absolut kein Freund mehr davon, weil ich glaube, dass das auch ein Grund war, dass sich bei mir meine Herzwand in die Richtung entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Das schiebe ich jetzt zum Beispiel darauf. Und ich habe jetzt so einen Punkt eigentlich, so wie ich sage, so langsam merke ich halt, dass es mir mental auch schon so ein bisschen Sorgen macht, wenn ich in den Spiegel gucke und ich denke, ich sehe jetzt schon fast ziemlich normal, ich wirke ja auf Bildern eh immer oder auf Videos eh immer sehr, sehr schlank. In Live sagen die Leute dann immer, du bist ja viel mehr in echt so. Aber es ist halt immer noch meilenweit jetzt von dir weg. Und diese 4-5 Kilo, da merke ich schon, die machen inzwischen was mit mir. Am Anfang war mir das egal, weil Business immer mehr und immer besser und immer mehr Erfolge, mehr Coachings, mehr Umsatz, mehr dies, mehr das. Du steigerst dich in was anderes rein und sagst, komm, das andere ist jetzt nicht so schlimm, ist jetzt halt die Lebensphase. Aber jetzt bin ich am Punkt, wo ich sage, ich freue mich, wenn ich mein eigenes Gym habe und meinen Tag besser strukturiere und das auch wieder stärker priorisiere, weil ich brauche es für meinen Kopf. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht mal so aussehen, wie ich mal war, aber diesen Verfall, na, die will ich auf jeden Fall schon angehen, weil das weiß ich auch, mir hat dieser Sport immer, ich habe wirklich auch meine Jahre gehabt, wo ich alles untergeordnet habe, na, ich habe es zwar jetzt nie so krass weit geschafft, aber es waren auch nicht so wahnsinnig viele Jahre bei mir, wie jetzt bei dir zum Beispiel, ich habe auch spät angefangen, aber es gab ein paar Jahre, wo für mich Bodybuilding Nummer 1 war und danach kam erstmal lange nichts. So. Und das merke ich halt jetzt schon, dass das so ein bisschen wieder hochkommt, jetzt wo es ein bisschen weniger werde, dass ich doch mal ein Ziel eigentlich hatte. Mein Ziel war ja noch nicht abgeschlossen. Ne? Ich habe 2 Saisons gemacht und eigentlich wollte ich ja noch mal international was gewinnen. Aber ja, Schulterarbeit.
Das ist ja Katastrophe, Alter.
Das ist voll die Katastrophe inzwischen. Das ist der Hauptgrund aber auch, ja, dass ich sage, es ist es nicht mehr wert, weil wenn ich hier komplett blockiert bin,
wenn wir jetzt so ein bisschen, wenn wir noch ein bisschen weiter das Ganze aufstellen wollen, dann ist es ja nicht nur, dass wir die Muskeln verlieren, sondern wir werden halt auch einfach älter. Und ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht, dass ihr älter werdet. Ich habe damit ein Riesenproblem. Also wirklich massivst. Ich bin immer froh, wenn mich die Leute jünger schätzen, als ich bin. Das ist auch nochmal so eine Sache, wo ich wirklich Glück hatte. Aber wenn es dann anfängt, die braunen Haare zu kommen, dann fängt an, sie rauszuzupfen. Man sieht dann Bilder von früher und guckt dann auf einmal in den Spiegel und denkt so, wow, wer ist denn das? Oh, das bin ich. Ich ähnele immer mehr meinem Vater vom Aussehen, vom Gesicht her. Und das sind auch so Sachen, wo ich so, ey, shit, wo sind die Jahre hin? Und dann kam mir eins mal ins Gedächtnis, dass ich gar nicht mehr weiß, wie es sich anfühlt, normal zu sein. Ich bin jetzt länger Bodybuilder. Ich bin 23 Jahre, Bodybuilder. Und davor war ich 19 Jahre Skater, sag ich immer. Das war das Letzte, was ich gemacht habe. Ich war Inlineskater. Und da war ich einfach spindeldünn. Aber wisst ihr was? Ich war so sportlich. Ich konnte alles machen. Ich konnte rennen. Ich konnte springen. Ich kam nie aus der Puste. Wenn einer zu mir gesagt, lauf fünfmal um den See, dann bin ich fünfmal um den See gelaufen, ohne dass ich geschwitzt habe. Und jetzt lauf fünfmal um den See. Hä, was? Ich könnte es nicht mal mit dem Fahrrad. Und das ist so eine Sache. Da will ich mich so ein bisschen, da versuche ich mich dran zu halten und sage, hey, der Bodybuilding-Ding ist vorbei. Vielleicht kommt diese Fitnessgeschichte. Vielleicht wirst du schmaler, aber vielleicht wirst du wieder richtig fit. Das könnte ich mir vorstellen. Bobser.
Ich habe das jetzt bei Jan Saffel gesehen. Ganz gutes Beispiel, der Jan Saffel, genau. Der hält ja auch so ein gewisses Level schon extrem lange und jedenfalls nach der Außendarstellung auch mit einer ziemlich gelungenen Leichtigkeit. Das ist aber bestimmt auch nicht jedem vergönnt.
Also ich habe jetzt heute
was die Genetik
Post gesehen von ihm. Heute einen Post gesehen, wo er sagte, also ich habe jetzt nicht weiter reingeschaut, aber da war links das Bild von 1, 2, 3 Jahren, wo er noch sehr brutal eigentlich aussah und wie er jetzt aussieht. Und auch mit der Überschrift, er will nie wieder so aussehen, wie er mal aussah. Ich weiß ja nicht warum, wahrscheinlich auch wegen Gesundheit. Ja, ich weiß, dass der auch mal Probleme hatte. Na, und das fand ich jetzt aber auch sehr, 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 also ich muss sagen, wenn ich, meine Freundin schickt mir immer die Story, sagt, guck mal, die machen dies und jenes. Er zeigt ja viel, sehr, sehr viel von seinem Familienleben. Er scheint auch diese Work-Life-Balance auf jeden Fall besser zu managen als ich jetzt.
Auch wesentlich besser als ich.
Macht er sehr, sehr gut, glaube ich. Ich glaube, der macht gerade von uns allen das meiste richtig, weil er trotzdem auch relevant und erfolgreich ist, was er tut. Hat aber scheinbar trotzdem die Zeit für sich und für seine Familie, was halt, also ich nicht schaffe.
Also kann man ganz kleinen Hut ziehen vor ihm.
Ja, Markus, das ist
ein. Alle fangen an, das ist ja mal Punkt erwischt, ne? So, der sitzt alle so tief drin und wir wollen einfach nicht drüber reden und wir wollen es nicht wahrhaben, dass wir alt geworden sind. Und wenn ich dann auch durchs Studio gehe hier in McFit und in Freiburg und die Leute, boah, was bist du für ein krasser Typ? Sag mal, machst du Bodybuilding? So, du guckst kein Social Media, oder? Zumindest guckst du nicht mich. Aber das ist der Lauf der Dinge. Ich meine, darüber hat sich Markus Rühl früher auch schon beschwert, garantiert, dass er diesem Problem unterlegen ist einfach, dass wir älter werden, ja. Und er hat es gut gemeistert. Aber ich will auch nicht wissen. Ich wollte auch nicht in seinem Oberstübchen sitzen und gucken, wie es ihm wirklich geht, wenn er sich so anschaut. Und
ich glaube, der kann auch noch nicht so loslassen, glaube ich, weil der sieht auch noch ziemlich massiv aus.
Ja.
Vielleicht nochmal so zusammenfassend, was können wir noch so als wenn ihr jetzt so euch in die Situation von anderen reinversetzen würdet, die jetzt davor stehen, in den nächsten 1, 2 Jahren vielleicht den Absprung zu schaffen aus dem Wettkampf Bodybuilding, die auch auf einem sehr hohen Level gerade unterwegs vielleicht auch sind oder auch Top-Amateure sind. Was würdet ihr denen jetzt als Tipps mitgeben für die Zeit danach? Ne? Also mir hat es zum Beispiel jetzt geholfen als Wettkampfcoach. Ich bin halt auch sehr, sehr gerne auf die Wettkämpfen. Für mich ist das so ein Ausgleich, dass ich nicht selber da oben auf der Bühne stehe. Ich bin aber halt sehr nah mittendrin im Geschehen. Ne? Das ist so ein bisschen das, wo ich sage, da bin ich so ganz froh, dass ich so mit dabei bin. Deshalb ist das für mich jetzt halt nicht weg. Du hast es ja zum Beispiel eigentlich mit Fokus auf Leistungscoaching komplett abgegeben, wahrscheinlich auch bewusst so. Na, es ist einen anderen Weg gegangen so, aber was sind so eure Tipps? Ich habe mir jetzt den Ausgleich geschafft, indem ich halt nur ein großes Wettkampfteam habe. Damit ist das mit meinem Aktiven kompensiert sozusagen.
Bei mir ist es so, ich habe ja den Ausgleich in gewisser Weise dadurch, dass ich allein durch sowas wie das hier, durch Podcast-Formate mit Bodybuilding-Bezug immer noch was mit dieser Thematik zu tun habe. Ich bin auch nach wie vor ein Riesenfan von Bodybuilding-Wettkämpfen. Schau mir das an, fahre da auch gern hin, wenn es sich irgendwie anbietet. Und bei mir war es ja eigentlich total lustig. Man kann überstreiten, ob das der Hochpunkt meiner Amateurkarriere war, aber zumindest war es dem Titel nach der schönste, den ich mal gewonnen habe. Und danach habe ich praktisch aufgehört. 2025. Und da hatte ich 112 Kilo auf der Bühne und jetzt wiege ich hier, wie ich hier sitze, 103 Kilo und bin nicht in Wettkampfform. Ansonsten hatte ich in der Offseason 125 bis 127 auf 1,85 und da werde ich auch nie wieder hinkommen. Und das ist auch für mich ein Riesenschritt gewesen und bei mir war der große Vorteil, bei mir ist es einfach beruflich so explodiert, möchte ich fast sagen, ab Juni, Juli 25, dass ich es kaum mitbekommen habe und eher daran gemerkt habe, dass ich immer seltener zum Training komme selbst, dass ich sehr wenig esse, eigentlich nur von Shakes lebe und ab und zu zwischendurch mal vielleicht ein Steak im Restaurant esse oder so. Und dann kann man ja wirklich, wenn man immer schon Probleme hatte, Muskulatur aufzubauen und vor allem auch zu halten, kann man zugucken, wie man weniger wird. Und das, was Markus vorhin meinte, wenn ihn dann welche ansprechen, boah, machst du Bodybuilding oder so. Ich habe vorgestern jemanden bei uns hier in der Gym Lounge getroffen. Da haben wir auch kurz drüber gesprochen. Wir haben lange nicht gesprochen. Und der sah halt aus, als würde er jetzt, der hat früher auch mal ein bisschen mehr gepumpt, nur noch so Leichtathletik machen. Meinte auch, er macht jetzt im Dezember einen Hyrox mit. hat jetzt ein paar Berge bestiegen und all solche Sachen und guckt dann so auf mich und sagt, hey, du bist doch hier noch voll dabei oder so, nicht? Und ich, naja, nee, eigentlich nicht, aber ich habe ein bisschen Definition behalten, weil ich halt eigentlich außer Eiweiß nichts esse und 20 Kilo abgenommen habe, dann hat man einigermaßen gute Form. Aber das Schlimmste ist natürlich, wenn man sich Klamotten anzieht, die man vor einem Jahr anhatte und denkt, ach du Scheiße, das hätte wahrscheinlich jetzt nicht schlecht ausgesehen, wenn das passen würde, aber da werden wir wohl nicht mehr hinkommen. Also mein Tipp, den ich allen geben kann, entweder setzt euch in Bodybuilding-Podcasts, macht beruflich irgendwas, was euch zeitlich richtig was abverlangt, dass ihr einfach keine Zeit habt, darüber nachzudenken, ob jetzt irgendwas Bedeutendes im Leben fehlt. Ich meine, ich habe mit dem Sport angefangen 1998 und das hat mein ganzes Leben geprägt. Als ich dann 2004 nach Berlin gekommen bin, hatte ich so Tuchfühlung mit Thorsten Haller und Co. mit dieser Szene und seitdem bin ich eigentlich auch immer tiefer da reingeschlittert und habe auch permanent zu viel gewogen und auch vielleicht nicht ganz so gesund gelebt. Es hat alles seine Zeit im Leben, aber die Zeit ist sehr lang gewesen und deshalb hat man natürlich ein Bild von sich und ich habe gar kein Foto von mir, wo ich unsportlich oder dünn bin. Das letzte war, da war ich 13 oder so. Das ist natürlich ganz schwer, sich dann auf so einen Punkt wieder zurückfahren zu müssen. Was man noch machen kann, das hilft mir ganz gut. Ich habe ja eine Freundin, die Maria, die ist Profi und wir waren letztes Jahr auf ein paar Profi-Wettkämpfen international. Das machen wir dieses Jahr auch wieder. Das macht natürlich auch Spaß, vor allem wenn es jemand ist, der da auch reelle Chancen hat, mal was zu gesunden.
So, ja. Ja. So, und jetzt nehme ich den ganzen Zuhörern, die jetzt an dem Punkt sind, die Angst, die sie haben, wenn sie jetzt über sich nachdenken. So, warte mal, hier erfolgreicher, sehr erfolgreicher Anwalt, hier unten Doktor mit einer eigenen Supplement-Firma, riesiger Coach und so weiter. Das heißt jetzt aber nicht zwangsläufig, Leute, dass ihr da draußen euch sowas Großes aufbauen müsst. Mein Tipp an euch ist, genießt die Zeit, die ihr aktiv sein könnt, wo ihr so gut aussieht. Viel mehr, als ihr es eigentlich tut. Denn das war auch so ein Punkt, den ich im Nachhinein, wenn ich zurückdenke, nie getan habe. Ich habe es nie genossen. Wisst ihr was? Ja, da, Mike, ne? Die Form,
100%.
Die du dann erarbeitet hast. Was haben wir denn damit gemacht? Wir waren so blöd, ich bin zur Arbeit, ins Fitnessstudio wieder heim. Ich wollte mich gar nicht zeigen. Den Fehler würde ich nie wieder machen. Ich würde, wenn ich jetzt nochmal so aussehen würde, ich würde im Sommer jeden Tag im Tanktop rumlaufen, die Leute damit schockieren, um meine harte Arbeit den Leuten zu zeigen und ich würde sie nicht im Dunkeln. Und ihr müsst euch eins im Klaren sein, alles ist vergänglich. Nichts ist unendlich auf diesem scheiß Planeten. Ja, also wenn ihr damit anfangt oder an dem Punkt seid, es ist nicht schlimm, jeder ändert sich, jeder muss irgendwann seine Muskeln abgeben, wenn wir sterben, ist da eh nicht mehr viel übrig. Nimmt's nicht so ernst, schon gar nicht so wie ich. Und diffamiert euch nicht nur auf die Optik, sondern ihr seid mehr als nur dieser Fleischberg oder die Frau mit Muskeln. Ihr seid mit Sicherheit mehr, ihr habt mehr Wert als nur dieser Optik. Und wenn ihr das euch immer wieder ins Gedächtnis ruft, dann wird es euch gar nicht so schlecht gehen wie mir. Versprochen.
Sehr schönes Schlusswort,
Markus. Wichtiges Thema und du hast recht, Markus, darüber hat, glaube ich, wirklich noch nie jemand geredet. Das ist heute mal ein Podcast, der... Ich weiß nicht, wie er angeschaut wird, weil es ein spezielles Thema ist, aber es ist jetzt nicht der 27. Podcast, was hat Tim beim letzten Wettkampf verkackt, so nach Motto oder so, ja, ist ja gerade wirklich rauf und runter, sondern das ist jetzt mal was wirklich, wo man was mitnehmen kann, vorbeugen kann für die Zukunft und es wird euch auch alle einholen, es ist für euch alle, die wahrscheinlich jetzt hier schauen, aktiv sind, auch relevant, selbst wenn ihr nur Fitnesssportler seid, ihr werdet auch dann irgendwann älter und habt Probleme, die Form zu halten. Na, und von daher fand ich das eigentlich, war auch Markus halt Vorstellung, muss man dazu sagen. Na, wir haben überlegt im Vorfeld, was können wir machen? Und Markus hat gesagt, er setzt sich gerne im Podcast, aber will nicht immer wieder über die gleiche Scheiße reden, sondern
was ballert Markus?
Was ballert Markus? Sondern was Deeperes.
Hey, ich hatte noch keine Verhandlung, Digga, gell?
Dann nix, wäre die Antwort
gewesen. Nix.
Ja. Genau. Und ich würde sagen, danke euch beiden für den coolen Podcast. Ich glaube, da kann man heute wirklich auch einiges mitnehmen.
Und tiefgreifende Einblicke.
Das hätte ich nicht mit jedem machen können.
Ja, also war wirklich auch stark, was du alles geteilt hast. Dafür auch ganz großes Dankeschön. Und ja, euch würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Markus, ich weiß jetzt gerade gar nicht, bei dir aktuell stellt. Wie kann man dich supporten, außer dass man bei dir ins Coaching kommt? Was hast du noch für Kooperationspartner? Massive wahrscheinlich?
Massive, ja.
Code?
Und das alles, was noch kommt,
Code bald. Weiß Meller, weil wir bestellen öfters über dein
Code. Code Hoppe. Hoppe läuft immer. Yeah. Benutzt den Code, den Massive anbietet. Momentan haben sie eine gute Aktion. Da könnt ihr mich ein bisschen supporten. Kauft euch was Schönes bei Massive. Alles anders wurscht.
Sehr schön. Ja, und ich würde sagen,
in diesem Sinne,
unsere Codes
kennt ihr. Wir haben auch
schon genannt. Danke fürs Zuschauen. Und
wenn ihr Markus wieder bei uns sehen wollt, schreibt eure Fragen
an Markus. Aber die Kommentare.
In die Kommentare.
Sehr schön.
Also, bis zum nächsten Mal.
Bye, bye.
Bis dann. Ciao, ciao.